Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier sprechen immer mindestens zwei Personen, die gerne über Bibeltexte sprechen miteinander, um eine Art auditive Predigthilfe zu bieten für den nächsten Sonn- oder Feiertag in spätestens 14 Tagen. Mich kennt ihr, ich bin Astrid und bin öfter schon dabei gewesen, da ich im Team bin. Und auch mein Gast heute ist schon öfter dabei gewesen. Hallo Timo.
Hallo, herzlich willkommen auch aus Trebin in Berlin hier.
Genau. Wir sprechen hier zwischen Tübingen und Trebin über einen spannenden Text aus dem Hebräerbrief im 12. Kapitel zum zweiten Sonntag nach Epiphanias. Ja, ein Text mit einer Fülle von theologischen Topoi, ganz verschiedenen Themen, die da sehr dicht vorkommen und die uns auch einiges an Nerven gekostet haben in der Vorbereitung, sag ich mal. Wir würden euch den Text einmal in der Luther-Übersetzung vorlesen, und zwar so ein bisschen thematisch gegliedert nach unterschiedlichen Themen. Also und zwar markieren wir das durch unsere unterschiedlichen Stimmen und dann würden wir danach nochmal so an den Abschnitten entlang gehen. Genau, hört zu und seid gespannt, was euch alles erwartet an Themen.
Hebräer 12, Vers 12. Stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und tut sichere Schritte mit euren Füßen, dass nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird.
Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie verunreinigt werden. Dass nicht jemand sei ein Hurer oder Gottloser wie Esau, der um der einen Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Ihr wisst ja, dass er hernach, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte.
Denn ihr seid nicht zu etwas gekommen, das man anrühren konnte und das mit Feuer brannte, nicht zu Dunkelheit und Finsternis und Ungewitter, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu den vielen tausend Engeln und zur Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu den Mittlern des neuen Bundes, Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abels Blut. Seht zu, dass ihr nicht abweist, der da redet.
So. Das ist der Bibeltext. Und wir haben sogar noch ein paar Zeilen ausgelassen, so wie es auch die Perikopenordnung vorschlägt. Genau.
19 bis 21 könnte man nämlich auch noch reinpacken, wenn man noch nicht genug hat an Bildern und Inhalten und Anregung. Und wir fanden jetzt schon einen Baum mit 100.000 Ästchen, wo wir uns auch im Vorher-Vordenken schon wirklich auch sehr verloren haben, weil es gibt da so Abzweigungen wie, was ist das jetzt nochmal ganz genau, sag ich mal, am Ende das Blut der Besprenkelung oder so und dem kommen der Sühnevorstellung, Yom Kippur und andererseits irgendwie auch noch rein, wenn man irgendwie dahin gehen will und andererseits so inhaltliche Fragen wie, warum ist Esau jetzt der Schlechte? Das ist in meiner Kinderbibelwelt ja aber mal andersherum gewesen. Und da sind wir auch ein bisschen in uns erst nochmal gegangen und auch in die Materialien und da besonders bei diesem Text, wo so viele ersttestamentarische Verweise da sind, quasi zwei Materialquellen schon mal euch vorab ans Herz gelegt, die wir uns auch ans Herz jetzt genommen haben. Und das eine sind die Predigtmeditationen jüdisch-christlich, die von Studium in Israel rausgegeben werden. Und die gibt's mittlerweile auch digital zu kaufen, so richtig mit PDF, für läppische 11 €. Gönnt euch die. Helfen euch nämlich das ganze Jahr weiter, vor allem an solchen Stellen. Und an diesem Text hat Carola Krieg einiges zugeschrieben. Und sie hat irgendwie so 8 Seiten geschrieben und die sind alle ausschließlich zu dieser Frage von dem gottlosen Esau. Also so viel zum Kontext, wo kann man abbiegen und sich wie sehr verzetteln? Ich glaube, Fokussierung und auch Entscheidung, sich auf was zu fokussieren, ist ein großes Ding für die Arbeit mit diesem Text.
Und das Neue Testament jüdisch erklärt, hattest du auch schon erwähnt, ne?
Das hatte ich nicht.
Hattest du noch nicht, das wäre die zweite Quelle. So gut höre ich zu, genau. Die eben wirklich auch nochmal auf die verschiedenen Bilder und expliziten oder impliziten Verweise und Zitate eingeht. Also Jagd dem Frieden nach zum Beispiel ist ja ein Psalmzitat, das ja jüngst auch erst Jahreslosung war aus Psalm 34. Und dann hat man eben ja den Abel drin und wie gesagt, Esau sowieso sehr prominent. Wir haben im Vorfeld sehr viel geknobelt und haben uns jetzt dazu entschieden, da einfach uns auch nicht zu verzetteln, beziehungsweise wir können auch in dieser halben Stunde Stückwerk nicht auf die Details eingehen, aber wie gesagt, von daher diesmal wirklich auch explizit die Literatur ans Herz gelegt, genau. Ich schreibe es in die Shownotes auch gleich noch, genau. Ja, also wie du schon gesagt hast, Timo, wir müssen uns hier bei diesem Text auf jeden Fall fokussieren, wie ja bei jeder Predigt, aber bei diesem Text ist es auch, glaube ich, eine Herausforderung, das zu schärfen und gleichzeitig eine sehr starke Notwendigkeit. Und du hast auf deinen Kindheits-Esau hingewiesen und ich glaube wirklich, die Figur des Esau gilt es auf jeden Fall auch zu thematisieren, dass Carola Krieg darüber 8 Seiten geschrieben hat, macht ja auch deutlich, wie dringend da eine Auseinandersetzung geboten ist, weil eben Esau hier in diesem Text aus dem Hebräerbrief sehr, sehr negativ dargestellt wird als Hurer und Gottloser. Es gibt dann verschiedene Übersetzungen, die mehr moralisch oder mehr so kultisch, den kultischen Bezug betonen, also der unrein ist oder eben der ja, also schlechte Dinge tut, starke Bewertungen, die da auch mit drin sind und die sicher auch eine Traditionsgeschichte mit aufnehmen, weil der Esau des Ersten Testaments ist halt einfach auch der Bruder von Jakob, der von eben diesem verarscht wird, um den Erstgeburtssegen betrogen wird, während er selber aber eigentlich um den Segen ja ringt. Und ich fand es nochmal spannend, die Carola Krieg hat nochmal eine Stelle aus der Genesis-Erzählung im Kapitel 27, Vers 36 rausgegriffen, wo Esau eben dann mit Gott spricht, hast du denn nur einen Segen, Vater? Genau, also der eben sagt, hey, was ist denn los? Ich dachte, du bist ein großer Gott, so nach dem Motto, das lese ich jetzt da rein. Und auch der Wochenspruch für unseren Sonntag, in 2. Sonntag nach Epiphanias, sagt ja, es gibt Gnade für alle. Und warum gibt es jetzt irgendwie diesen einen Segen für diesen einen Jakob? Und dass eben Esau eigentlich frommer ist, als er jetzt zum Beispiel hier im Hebräer dargestellt wird. Also in Genesis ist er ein wesentlich frommerer Typ als jetzt hier. Also er ist im Gespräch mit Gott. Also von daher würde ich sagen, alles andere als gottlos.
Ja, Und da kann man ja kurz einmal irgendwie anreißen, also aus dem Ersten Testament ist ja schon so, dass in der Genesis quasi, dass es so ist, wie du gerade geschrieben hast, aber bei Obadja und so weiter und auch im Deuteronomium quasi schon dieses Bild der Edomiter als ein Volk, das aus Esau hervorgegangen ist, was dann so eine große Folie ist, so kann es irgendwie schief gehen, quasi, das ist eine Deutungslinie, die da beginnt und die wahrscheinlich in der Zeit, als dieser Text verfasst wurde, sehr stark war und deshalb das so sehr stark funktioniert hat und eben gerade aber bei unseren Hörenden jetzt wahrscheinlich gar nicht so stark funktionieren würde, weil die jetzt keine Orientforscherinnen sind oder jüdische Studien studiert haben, also kommt immer auf eure Gemeinde an natürlich, ne? Aber die meisten haben ja wirklich diese Geschichte aus der Genesis die ich immer gerne erzähle aus der Perspektive der Versöhnung. Mhm. Und eben gerade nicht, es ist vorbei, wenn man mal sich vergriffen hat. Und da meine ich beide mit in der Geschichte. Also sowohl Jakob als auch Esau sind da, was man so raushört aus diesen Dimensionen, keine Kinder von Traurigkeit. Und eigentlich habe ich mich immer eher mit dem Esau vielleicht identifiziert, der da von seinem Bruder abgeluchst wird und der in diesem Moment der Schwachheit, wo er von der Jagd kam und für seine ganze Familie quasi Nahrung besorgt hat, dann irgendwie von seinem Bruder zu Hause, ja, ich habe da was gekocht, aber ich hätte da gerne was. Das ist schon listig und klug und es kann auch eine Tugend sein. Jakob Charakter ist irgendwie, finde ich, auch einen tollen Charakter, weil er so ambivalent ist. Damit kann man wirklich, glaube ich, einen ganzen Gottesdienst füllen, irgendwie diese Frage nach, wann ist einer eigentlich in welcher Beziehung irgendwie zu Gott und wie viele Möglichkeiten hat man in seinem Leben. Und ich finde jetzt hier in dem Text ist schon auch einen harten Tobak, wenn da in 17 das dann irgendwie losgeht, dass er gar keinen Segen mehr bekommen konnte und auch keinen Raum zur Buße gefunden hat. Also protestantische Theologie, paulinische Theologie, die irgendwie von der Gnade, von dem Geschenk herkommt, die hat da auf jeden Fall Gesprächsbedarf an der Stelle. Also da kann man gut, könnte man gut abzweigen, aber ich krieg's nicht so richtig rund über die Geschichte, glaube ich, die Genesis. Ich glaube, wenn man davor quasi von dieser Wurzel ausgehen würde, da fiel es mir leichter quasi von dem Anfang her, der mir auch sehr nah und vertraut ist, im Gegensatz zu dieser Esau-Darstellung da hinzugehen. Aber ich wollte jetzt deinen Esau nicht wegnehmen.
Nee, ich finde das voll spannend. Ich will auf jeden Fall gleich noch zu der Wurzel kommen. Ich will nur noch kurz einmal auch offenlegen, dass ich mich ja eher mit Jakob identifiziert habe in meiner Kindheit und das mir schon zu denken gegeben habe, als ich mit dir im Gespräch mit dir rausgefunden habe, natürlich, wir sind unterschiedlich geprägt und wir haben uns mit unterschiedlichen Personen in der Geschichte identifiziert. Und ich habe vielleicht eher aus so der Gewinnerperspektive, ist auch so eine Art Christianisierung dieser Geschichte mitvollzogen in der Kindheit. Oder ne, so, und natürlich war Jakob der wurde dann auch noch betrogen von seinem Schwiegervater und so, aber eigentlich war er immer der quasi näher an seinem Vater ist und der ja dann auch der Papa von Josef war und eben ja für die Genealogie, auf die wir uns berufen, viel, viel relevanter ist. Also wir als Christin, ist auch schräg, ne? Weil irgendwie sind wir hier einfach noch so richtig deep in der Erzelterngeschichte vom Ersten Testament. Aber das würde ich schon in irgendeiner Weise in der Predigt ansprechen, zu sagen, hier wird der Esau wirklich, ich würde sagen, ungerechtfertigt, nur als Folie, als Negativfolie benutzt, als Gegenbeispiel von dem, wie es ist, ein tugendhaftes, von Gnade erfülltes, christliches oder christusgläubiges Leben zu führen. Carola Krieg problematisiert es auch noch, was du gerade gesagt hast, mit aus Vers 17, dieses, er fand keinen Raum zur Buße, dass das eigentlich so schräg ist, dass da so ein Gottesbild gezeichnet wird, der eben ohne Gnade ist. Und das für mich auch an diesem Sonntag wirklich schräg ist zu dem, oder konträr zu dem Proprium oder also zu dieser Überschrift, dem Thema des Sonntags. Und da würde ich tatsächlich in der Predigt auch sagen, hey, wir müssen da auch gegen den Text predigen oder in dem Sinne den Text von seiner Negativzuschreibung und diese Schlacke der Traditionsgeschichte irgendwie befreien. Also ich zitiere nochmal Carola Krieg aus den Predigtmeditationen, den jüdisch-christlichen, eben im Hinblick auf die Darstellung von Esau. Das riecht nach christlicher Übernahme. Diesem Erzählkomplex wird in dieser Predigtmeditation nachgegangen. Genau. Am Ende wird klar, der Schwäche des Jägers Esau aufzulauern, um Nahrung für ein christliches Selbstverständnis zu erbeuten, wird der Botschaft der Tora nicht gerecht. Also sie macht da eben auch ganz stark nochmal die sozusagen den Urtext der Tora oder die Message, die da eigentlich dahinter steckt und dann in diesen vielen Metaphern rund um Esau und Edom irgendwie verfremdet wurde, auch ambivalent diskutiert wurde. Edom war ja auch immer wieder doch eben das Brudervolk, mit dem es sich positiv auseinanderzusetzen galt. Aber hier im Hebräer haben wir wirklich eben leider so den Gipfel der Negativerzählung vielleicht auch. Also tatsächlich auch, dass Esau als Pornos, als Hurer dargestellt wird, ist laut dem Neuen Testament jüdisch erklärt auch wirklich die erste Stelle, die älteste Stelle, die wir schriftlich belegt haben, die dann aber eben auch noch wiederum eine Traditionsgeschichte nach sich gezogen hat in den Jahrzehnten und Jahrhunderten danach. Genau. So viel noch zu Esau. Aber jetzt, Timo, du wolltest eigentlich was zur Wurzel sagen aus Vers 15.
Ja, also wir haben in der Aufteilung ja quasi den 15er zu diesem Esau dazu gesprochen, weil es inhaltlich so sehr passt. Denn davor ist so ein Komplex und da passt, da gehört die Wurzel ja aber noch sehr stark eigentlich auch von dem Erzählen ran und da draus, finde ich, wächst nochmal eine neue Dimension von den Gefahren des Abdriftens. Mhm. Und mir ist der Text super nah. Ich habe ihn auch als Beerdigungsansprache letztens erst gehabt für einen Jäger.
mit dem Jagen, oder wie auch süß.
Mit dem Jagen, weil ich die Stärke dieses Bild so mag. Also am Anfang kommt quasi so dieses erbauende Stärke, die müdenden Hände und die wankenden Knie. Ja. Und da sehe ich, also wankende Knie, wenn ich mit alten Leuten arbeite, das ist ein super präsentes Thema irgendwie, wenn der Körper nicht so kann, wie man selber will. Und das kann man wiederum als weiteres Bild ja für, wie wir durch unser Leben gehen irgendwie. Der Geist ist willig, aber der Fleisch ist schwach etc. Und dass wir da drin Bestärkung und Ermutigung brauchen, sei es von Gott, sei es im Miteinander, dass man eben gerade nicht strauchelt wie ein Lama. Das ist auch so ein bisschen Shaming gegenüber körperlich Beeinträchtigten quasi so da drin, aber sei es jetzt quasi so da drum. Also straucheln ist recht, sondern wir brauchen diese Stärkung von Gott oder im Miteinander, um zum Frieden zu kommen. Und im Frieden kann man halt nicht drauf warten, dass der jetzt irgendwie kommt. Und Frieden ist nicht nur das Schweigen der Waffen, sondern Frieden ist eine aktive Handlung irgendwie. Und wie schwierig das ist, irgendwie auf den Weg des Friedens zu gehen, ist irgendwie in den heutigen Zeiten irgendwie auch nochmal irgendwie stärker klar. Und ich mag auch deshalb dieses Bild der aktiven Gewaltfreiheit zum Beispiel, was ja in pazifistischen Diskursen quasi so da ist. Was heißt nicht nichts machen oder so, sondern es ist Anstrengung, es ist gemeinsame Leistung, die Bestärkung braucht und die mit jedermann nur geschehen kann, um quasi hier quasi nochmal den, alle könnten dabei sein oder sind schon welche ausgeschlossen. Eigentlich ist der Text auch sehr stark zu sagen, alle, jedermann kann und soll irgendwie auf der Suche gehen und quasi das ist ja auch so ein gewisses Paradoxon, irgendwie Frieden zu jagen und die Welt auf den Kopf zu stellen und die Heiligung zu suchen und quasi Gott da drin zu begegnen und da raus zu sein. Und sag ich mal, im besten Falle sind wir alle irgendwie vielleicht in unseren Lebensverhältnissen, unseren Gemeindeverhältnissen irgendwie so gemeinsam unterwegs und wissen auch, wie das dann manchmal ist, wenn man eigentlich eine total fitte Gruppe ist und viel gewuppt kriegt, aber dann ist eine Person irgendwie da und da ist dann vielleicht die faule Wurzel, die bittere Wurzel oder so, die Unfrieden anrichtet oder wie schnell es irgendwie auch kippen kann, dass nur weil eine Person irgendwie destruktive Energie in eine Gruppe reinträgt, irgendwie das Gesamte zum Erliegen kommt und alles ins Straucheln gerät und das gegenseitige Tragen irgendwie nicht mehr funktioniert. Und das finde ich aus einer christlichen Perspektive, die immer nach dem Balken und dem Splitter in den Augen von uns auch fragt, quasi nicht nur zu sagen, ja, und da kommen immer solche Leute an und die machen dann alles kaputt und dann ist alles scheiße, sondern ja, auch wir selber sind vielleicht manchmal, wenn wir stille werden und uns nach Buße, große Worte irgendwie, nach Selbstreflexion, nach Selbstkritik aufmachen, merken wir, ah ja, war auch nicht alles perfekt, wie ich mich mit anderen Menschen in Gruppen verhalten habe, was ich vielleicht auch erst im Nachhinein sehe und verstehe. Und da kommt irgendwie wie sowas auf und sowas ist in uns drin. Und deshalb eben gerade auch der Jakob und der Esau sind in uns als kollektive Körperschaft irgendwie drin und irgendwie auch nicht. Aber es ist eben gerade kein abgeschlossener Kosmos mit, wir sind hier auf dem Gewinnerstrang oder dem besseren Strang und haben zum Glück irgendwie die Verästelung zu den ollen Edomitern oder den ollen, weißt du nicht was, kannst du ja immer beliebige Gruppen konstruieren, von denen du dich abgrenzt und auf die du alles Schlechte irgendwie raufjagst, irgendwie so machen. Und da finde ich gewinnt es dann auch nochmal eine neue Dimension und dann kann ich verstehen, warum man irgendwie mit so einem Bild irgendwie spielt, wenn es präsent ist für die Community, für die der Text geschrieben ist. Aber also für uns selber oder für meine Gemeinde oder das, was ich irgendwie lebensweltlich nah finde, ist tatsächlich dieser erste Komplex irgendwie, 12 bis 15, würde ich so da sagen, mit dem man total viel arbeiten kann. Und ich nicht genau weiß, warum danach nicht eine Klammer beginnt. Und wer noch in Esau abgehen will, kann das noch machen.
Ja, ich meine, du hattest ja selber schon gesagt, ne, wir haben 15 beim Vorlesen zu den Versen dann nachgezogen, weil ja nahe liegt, dass mit der bitteren Wurzel in dem Kontext dieses Textes jetzt auch Esau gemeint wird, beziehungsweise das mit Esau illustriert wird. Vielleicht kann man es ja wirklich sozusagen so ein bisschen inkorporieren, sagen, bring Esau back home und Esau ist quasi einfach hier ein Bild dafür, wie für das Destruktive, für das Gegenbild, für die Negativfolie, die wir aber alle sein können. Also es ist eben nicht so, es gibt die Guten und die Schlechten, sondern gut protestantisch, simul justus et peccator sozusagen. Wir sind immer irgendwie zugleich gerecht und sündig oder eben bringen uns oft konstruktiv, aber sicher auch destruktiv ein und beeinflussen damit irgendwie unser Umfeld und uns selber und unsere Gottesbeziehung. Ja. Und ich hatte noch so ein kleines Warnsignal gerade in mir gespürt, als du davon gesprochen hast, wie das ist, wenn man so destruktiv in Gruppen ist. Und weil quasi, es gibt ja auch so diese Happy-Clappy-Gruppen, wo man quasi sich nicht traut, was zu sagen oder wo so Bedenken und, sag ich mal, so Zwischentöne als Störung, also als Negativstörung empfunden werden oder so. Genau. Und gleichzeitig eben gibt's ja auch dieses, ne, Störungen haben Vorrang und gibt's noch Bedenken. Also ich mag einfach Gruppen, wo diese Frage einfach selbstverständlich zu einem Diskussionsprozess dazugehört, weil eben durch Bedenken einfach auch nochmal wunde Punkte aufgedeckt werden, die klug sind, diese zu bedenken, um da wirklich auch eventuell präventiv oder prozessbegleitend einfach gute Entscheidungen zu fällen, die möglichst wenig negative Nebeneffekte haben. Aber genau, ich wollte es einfach noch teilen, weil das es bei mir ausgelöst hat. Ja. Aber das wolltest du ja, da wolltest du ja nicht drauf hinaus, nehme ich an.
Man kann ja immer von zwei Seiten vom Pferd fallen, wie man hier so sagt. Und wenn man die 14 jetzt als ein Zentrum sieht, die jagt dem Frieden nach. Und dann ist quasi davor diese Stärkung und rafft euch auf und danach ist quasi die Mahnung. Also da ist quasi das Bild mit den beiden Seiten vom Pferd oder so, wo man sich irgendwie mit Behaglichkeit, aber auch Beharrlichkeit quasi in einem Verhältnis irgendwie miteinander geht und dass das quasi beides irgendwie nicht, dass jemand Gottes Gnade versäumet, der Wachsamkeit, also der Aufmerksamkeit, der Sensibilität irgendwie als eine Sorge und Mahnung so da drin hat. Ich finde, da ist so unfassbar viel irgendwie jetzt quasi schon drin, wenn man wirklich diesen 12- bis 15er Block als Fokus so nimmt.
Mhm. Voll. Ich fände es auch einen sehr spannenden Pfad, den es sich zu gehen sicher lohnt. Ich finde es immer auch cool, weil man ja eigentlich immer auch eine Gruppe anspricht. Egal, ob jetzt irgendwie 3 Leute in euren Gottesdienst kommen oder 200, aber es ist, Gottesdienste sind nach wie vor einfach Orte von einer Gemeinschaft, von einem Kollektiv oder Teilkollektiv, was zusammenkommt, um nachzusinnieren, was das Gute ist im Leben. Oder jeder hat vielleicht auch eine andere Fragestellung, mit der er oder sie da reingeht. Aber das finde ich schon spannend, dann auch da wirklich auch Leute quasi anzusprechen und darauf hinzuweisen, wir sind eine Gemeinschaft, in der es spannende Dynamiken gibt, die auch anstrengend sind und gleichzeitig würden wahrscheinlich viele GottesdienstbesucherInnen sagen, ja, ich bin auf jeden Fall bemüht darum, eben was Gutes zu tun, konstruktiv zu sein, dem Frieden nachzujagen. Oder nachzujagen ist natürlich eben diese Formulierung aus Psalm 34, aber in dem Sinne FriedensstifterIn zu sein und dann zu gucken, okay, aber wie konkret lebe ich das in den Gruppen, in denen ich unterwegs bin oder in den Beziehungen und wie viel Andersartigkeit lasse ich da auch zu? Also wie gehe ich mit den Widerständen um, die ich spüre, auch wenn andere Leute was anders sagen oder eben einen anderen Ansatz haben? Genau. Und da eben zu gucken, okay, und ist das jetzt, empfinde ich das wirklich als destruktiv, was die andere Person sagt? Oder vielleicht bin ich auch in dem Sinne destruktiv, dass ich mich nicht drauf einlasse, auf einen produktiven Prozess, der halt mit unterschiedlichen Meinungen zu tun hat oder unterschiedlichen Positionen, unterschiedlichen Ansätzen zum Thema, wie gehen wir um mit Gewalt? Du hattest irgendwie aktive Gewaltfreiheit genannt auch, oder wie wollen wir umgehen mit Andersartigkeit? In welcher Hinsicht auch immer, ja.
Und wie sehr gelingt uns eigentlich das mit jedermann, also einmal nach innen geblickt irgendwie, gibt es da nicht Leute, die wir oder Einzelne irgendwie auch schon, naja, der ist halt so, den brauchst du nicht ernst nehmen oder so, ist ja schon manchmal eine Perspektive, die man auch innerhalb von Gemeinschaften hört oder auch innerhalb des eigenen Kopfes irgendwie mal so eine Stimme zu erklingen ist und auch nach außen gerichtet, dieses mit jedermann und da drin vielleicht dann auch über den Esau-Komplex eigentlich nochmal das Fass aufmachen irgendwie. Gibt es eigentlich Leute, von denen wir sagen, die sind alle verloren und die finden keine Gnade oder ist die christliche Botschaft nicht eigentlich was anderes? Und sich da quasi auch nochmal rauszugehen, verbunden mit der Frage, wo treffen wir jedermann? Wie machen wir das mit dem Frieden nachjagen mit jedermann? Ich musste gerade an den Supermarktparkplatz denken und dem Rausgehen, und es gibt ja verschiedene Formen des Rausgehens, und so Zeltmission ist ja quasi so ein Bereich des Möglichen, der auch mit ganz viel verknüpft ist, und aber ein anderer Bereich des Möglichen ist ja vielleicht auch stärker in einem Angebotscharakter, und ich muss an das Kirchenmobil aus der Hannoverschen Landeskirche denken, was so ein Bauwagen ist, wo man so einen kleinen Kirchturm hochziehen kann, und die stellen sich dann halt auch mal auf den Supermarktparkplatz und bieten an, wer einen Segen haben möchte, kann einen Segen bekommen. Einfach als offenes Angebot und nicht irgendwie so sag ich mal mit der Keule und dieses Rausgehen und jedermann suchen und den Frieden auch an den unbehaglichen Orten suchen wo es uns als Christin jetzt vielleicht auch nicht so super behaglich ist, da auf dem Supermarktparkplatz zu stehen. Aber oft sind irgendwie die Erfahrungen, die die Leute da gesammelt haben, zumindest dann wirklich ganz wunderbare auch, weil Segen tatsächlich auch ein Grundnahrungsmittel für die Leute ist oder als solches wahrgenommen wird.
Voll. Und da könnte man ja nochmal mit der Frage Esaus fragen, gibt es denn nur einen Segen für die einen Leute, die es halt schaffen, über die Schwelle der Kirchentür hineinzutreten? Oder wo finden wir eigentlich das Heilige? Also das finde ich auch spannend, dass das ja in Vers 14 auch noch vorkommt mit dem Jagd im Frieden nach, mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Aber wohin, also natürlich jetzt Frage, okay, ist das so? Aber die Frage, wie viele Schritte sind wir auch bereit zu gehen, als die wir gerne Segen stiften, spenden, weitergeben von Gott, um eben diese Heiligung weiterzutragen und eben, genau, das dem Heiligen auch ein bisschen Frischluft zu gönnen und nicht nur in den alten Kirchengebäuden
und wer sind hängen wir, zu lassen. Die wir sagen könnten, was heilig ist und was nicht heilig
auf
ist.
Auf jeden Fall. Danke, ja.
Um das mit dem Splitter und dem Balken irgendwie auch nochmal wieder irgendwie so drin zu nehmen. Das glaube ich als Blickwinkel da drin, wenn ich unter der Prämisse irgendwie einen Text rede, rede ich ihn auch nochmal anders, auch mahnend gegenüber mich selber. Und dann gehen mir die Worte auch leichter über die Lippen, weil ich sie dann nicht so komisch, verlogen, besserwisserisch finde. Und auf der anderen Seite ist es auch viel schmerzhafter, wenn ich das ranlasse an mir und mich frage irgendwie, wo bin ich eigentlich eher bei mir selbst und auf mich selbst bezogen und nicht auf jedermann und die Heiligung und Gott.
Ja. Ja, voll. Genau. Also ja, spannende Impulse, finde ich, die du mit mir besprochen hast. Ich hoffe, liebe HörerInnen, dass ihr auch was mitnehmen könnt von dem, worüber wir sprachen. Genau, tragt diesen Text auch gerne mit hinaus auf die Supermarktparkplätze oder irgendwohin, wo ihr mit Menschen drüber sprechen könnt und kommt ins Gespräch. Ich finde das echt wirklich auch immer eine coole Methode, auch wenn ich die selten durchführe, aber eben um zu sagen, hey, schaut mal, also auch wirklich da eine Mehrperspektivität auf diesen Text, um diese Andersartigkeit wieder reinzuholen in unsere theologische Denke auch. So, kurzes Schlussplädoyer, aber genau.
Amen.
So, viel Freude oder gutes Gelingen bei dem Predigen dieses Textes. Und genau, wir freuen uns, dass ihr uns bis hierher zugehört habt. Schaltet auch gerne wieder ein und erzählt von uns weiter. Meldet euch bei uns, wenn ihr mitmachen wollt. Liked uns, teilt uns, gebt uns Rückmeldungen an unsere E-Mail-Adresse. Genau, redaktion@stückwerk-podcast.de. Und was auch immer. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet und danken euch, dass ihr heute dabei wart. Und Timo, ich freue mich schon aufs nächste Mal mit dir.
Gerne, ich auch.
Ciao.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.